Im Unternehmeralltag wird der Gewinn oft leichtfertig verhindert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Das Ergebnis von vielen Faktoren. Wenn du Gewinnplaner bist oder es werden willst oder es einfach nur satt hast, dass der Gewinn nur zufällig entsteht, dann bist du hier genau richtig. Dirk Schadow zeigt dir die Faktoren auf, wie du mit weniger Umsatz mehr Gewinn erwirtschaften kannst und das mit weniger Stress. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt beginnt dein nächstes Level. Bleib dran und lass uns gemeinsam den Weg zu deinem Erfolg gehen.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Heute geht es um ein Thema, das ist ein leidiges Thema, das ist ein lästiges Thema, es ist ein manchmal schwerfälliges Thema, aber es ist ein Thema, wie soll ich sagen, es geht da um sogenannte unsichtbare Gewinne. Und zwar mit der Überschrift, wo im Handwerk das Lager, im Lager das Geld liegen gelassen wird. Und ich habe schon sehr, sehr viele Unternehmen gesehen. Seit 2008 bin ich jetzt so in der Selbstständigkeit als Berater und habe sehr viele Unternehmen gesehen. Ich glaube mittlerweile schon über 130 Unternehmen. Und natürlich habe ich mir auch dann das Lager angeschaut. Und ja, natürlich ist es dann auch so, dass man manchmal in so ein Lager reinkommt. Dann sagt dann so der Unternehmer, ja, hier müsste man auch mal so ein bisschen aufräumen. Oder es gibt auch dann einen anderen Fall, so nach dem Motto, ja, da sieht es einfach wirklich alles dann wirklich ganz perfekt aus. Und auf diesem Weg, ja, wo es immer ganz gut aussah, bin ich im Prinzip auf ein Unternehmen gestoßen, ja, und zwar auf das Unternehmen Paulus. Paulus Lager ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Aus diesem Grund freue ich mich heute, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Es ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer kommen auf mich zu und die sagen, ja, ich weiß, ich müsste mal wieder aufräumen, wo ich dann immer sage, du bitte mach dir jetzt erstmal keine Gedanken darüber, wie du jetzt aufräumst, sondern mach dir bitte Gedanken darüber, wenn es dann mal aufgeräumt ist, wie du diese Ordnung hältst. Also sprich, welche Prozesse, welche Systeme, wie du damit arbeitest, damit das Ganze dann auch dann so bleibt. Alles andere ist vergebene Liebesmühe. Spar dir diese Zeit, ja, weil sehr viele, die machen dann immer so Lagerordnung einmal im Jahr, wenn sie dann praktisch eine sogenannte Inventur machen, ja, und das sollte nicht der Fall sein, weil heute sprechen wir darüber, dass es praktisch das Lager, wenn es fortlaufend gut geführt wird, auch richtiges Geld bedeutet. Und aus diesem Grund darf ich heute begrüßen, freue ich mich sehr darüber, Doris Paulus, ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen, dass du hier bei diesem Podcast mitwirkst.
Danke, Dirk. Danke für die Einladung.
Natürlich dann brennend interessiert. Du machst es ja jetzt auch wirklich schon einige Zeit. Ja, also Paulus Lager ist ja schon ein Begriff. Da brennt es mir natürlich so unter den Nägeln. Wie kommt man dazu, sich mit solch einem Thema auseinanderzusetzen? Was ist so diese Geschichte? Was war so dieser Schlüsselmoment? Und auch so praktisch sich damit zu beschäftigen, mit dieser Organisation, weil das ist ja schon eine gewisse Struktur, es ist etwas Besonderes, ja, was natürlich in der Praxis auch dann funktioniert. Aber wie kommt man dazu? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was dazu sagen.
Man könnte sagen, ich bin durchs Nadelöhr gegangen.
Okay.
Also ich habe 1999 von meinem Vater die Familienschreinerei abgekauft. Und exakt 31 Tage vor dem Kauf haben beide Altgesellen in den Sack gehauen. Das heißt, der eine war zuständig als Werkstattleiter, wie werden die Leute eingeteilt, dass wir die Möbel fertigen und liefern konnten, wie zugesagt. Und der andere hat sich ums gesamte Standardmaterial gekümmert. Der hat also den ganzen Einkauf gemacht. Leim, Lack, Schrauben, Lamellos, Schleifpapier, alles, was man so als Schreiner braucht. Der war weg, der Werkstattleiter war weg und mein Vater ist in Rente gegangen. Das war also, und zwar mit den Worten, wir arbeiten nicht unter einer Frau.
Okay.
Genau. Und das war von jetzt auf gleich die Hölle. Ich habe ab dem ersten Tag dadurch 14- bis 16-stündige Arbeitstage gehabt, auch Samstag, auch Sonntag, weil ich ja dieses Tagesgeschäft aufrechthalten musste. Ich hatte einen 10-Mann-Betrieb gekauft. Ne? Und für die beiden, die dann gegangen sind, habe ich einen Gesellen neu eingestellt. Und ich habe dann, also es war für mich die Hölle auf Erden. Ganz plötzlich war mein Leben die Hölle. Viele wachsen ja so in dieses Thema rein. Die werden erst Facharbeiter oder erstmal Lehrling zu Hause in der heimischen Werkstatt. Dann ist man irgendwann Geselle, arbeitet ein bisschen länger. Dann ist man Meister beim Vater. Ne? Und dann macht man halt arbeitet man so lange, bis der Plan fertig ist, die Arbeit fertig ist. Und wenn man dann übernimmt, dann haben die Inhaber auch ihre 60, 70, 80 Stunden Wochen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, nur dass ich nicht so allmählich reingewachsen bin, sondern jetzt auf gleich. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich in der Notaufnahme in der Augenklinik gelandet bin, weil mein linkes Auge blind geworden ist nach 6 Wochen. Und zwar deswegen, weil die Kapillaren geplatzt sind und das Blut auf die Netzhaut ausgelaufen ist.
Um Himmels Willen, okay.
Ja, genau, das hätte auch ein Schlaganfall sein können, ne? Also das war für mich der Moment, wo ich wusste, ich werde diesen Betrieb so nicht überleben, wenn ich es nicht schaffe, den in den Griff zu kriegen. Das heißt, ich habe mich ab dem ersten Moment an nur dafür interessiert, wie organisiere ich einen Handwerksbetrieb. Und habe mich dann mit sehr vielen Managementbüchern und Organisationsthemen auseinandergesetzt und bin schließlich im Lean Management gelandet und habe die Methode Kanban auf meinen Handwerksbetrieb übertragen. Kan heißt Karte, Ban heißt Zeichen. Ich habe hier so ein kleines Muster. Da gibt man also mit einer Karte ein Zeichen, wenn Material ausgeht. Die Karte wird dann in ein Ablagefach gelegt. Und die Beschriftung bleibt trotzdem am Material, weil ja auch der nächste Kollege sehen muss, hier liegt jetzt zum Beispiel eine Gewindestange und es erscheint ein rotes Feld. Das heißt, der nächste, der kommt, sieht, hier läuft ein Bestellvorgang. Das habe ich damals das erste Mal in meinem Betrieb eingerichtet. Tatsächlich hatte ich dann ganz andere Karten noch in ganz anderer Größe. Das ist eine Originalkarte noch aus meinem Plattenlager. Hier ist eine Grippenplatte, ne? Und ich habe das dann so gemacht, dass meine Mitarbeiter oben drüber stand, MIN 2 Max 4 Platten. Wer die zweitletzte angeschnitten hat, hat diese Karte genommen. Die steckte in der Nähe in einem Fach. Dann lief er zu mir ins Büro. Auf der Rückseite ist die Faxnummer vom Plattenlieferanten. Er hat die Karte ins Fax gelegt, hat es eingetippt, zit, die Karte ist durch. Unten wurde eine Bestellung erzeugt beim Plattenlieferant. Und dann ging er raus und ist in die Werkstatt gegangen und hat sie so hingehangen.
Und dann steht, okay, sichtbar, ich bin bestellt. Okay.
Damit ich nochmal bestellt wurde vom nächsten Kollegen.
Ja.
Das war der Ursprung. Und ich habe dann 2002 das Ganze in einer Fachzeitschrift von Tischlern veröffentlicht, der Deutsche Schreiner. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass ich Anrufe kriege vom Kollegen. Das hat ungefähr so ausgeschaut, dass ich einen Anruf kriegte und dann hat er gefragt, sag mal, kannst du zu mir kommen? Da habe ich gesagt, wieso, was willst denn du? Ja, kannst du das bei mir auch machen? Ich sagte, wieso? Du bist doch Schreinermeister, ich bin Schreinerin, Architektin. Ich habe doch nicht gelernt, was ihr auf der Meisterschule gelernt habt. Ich muss mir euer Know-how muss ich mir selber beibringen. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal beigebracht und aber das weißt du doch selber, wie das geht. Das habt ihr doch auch gelernt, oder? Amy gesagt, sowas lernst du nicht auf der Meisterschule. Ich war völlig perplex, weil ich dachte, nur ich weiß das nicht. Die wissen doch alle, wie es geht, so einen Betrieb zu führen. Und da habe ich erst realisiert, in dem Moment, dass ich ein Problem gelöst habe, das nicht nur Schreiner haben, das der ganze Handwerksmarkt hat. Der gesamte Bauhandwerksmarkt. Ich habe das erst einfach nur gedacht, ich kann es nicht, ne? Das war so der Auslöser in 2002. Und dann hatte ich da auch schon die ersten Beratungsaufträge. In 2002, 2003 hatte ich meine Schreinerei noch. Da war ich 30 Tage im Außendienst für eine Unternehmensberatung, die ich noch gar nicht hatte. Und dann war ich wieder so überlastet, weil ich hatte eigentlich zwei Firmen gleichzeitig laufen und beide haben mich gefordert. Dann habe ich entschieden, okay, ich mache nur die Beratung weiter. Und habe aus dem, wie ich das für mich im Betrieb entwickelt habe, ein Beratungskonzept entwickelt, sodass ich das auf andere Betriebe und andere Branchen auch übertragen konnte. Das war der Einstieg in das Thema und dann kam nach ein paar Jahren der erste Sanitärbetrieb. Und das war ganz lustig. Ich war gerade bei dem Schreiner auf der Schwäbischen Alb, ruft mich ein Sanitärler an. Und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, aha, ach so, die Firma Philipp aus Erlangen, Möhrendorf, jawohl, ja, kenne ich. Ich stamme aus Erlangen, deswegen auch meine fränkische Sprache, vor Ort von Erlangen-Buckenhof. Und dann habe ich zum Jürgen Philipp gesagt, du pass auf, wenn ich komme, du weißt schon, ne? Ich komme aus Buckenhof, das sind 3 Kilometer entfernt. Dann hat er zu mir gesagt, das weiß ich schon. Wenn du kommst, dann pass auf, ich habe mit deiner Schwester gelernt. Meins dann im Sanitärbetrieb, ne? Er in der Werkstatt, meine Schwester im Büro. Das war der erste Sanitärbetrieb. Und dann habe ich mir gedacht, oh, scheiße, der Jürgen kennt mich. Und unsere Eltern kannten sich auch über die Kreishandwerkerschaft. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich jetzt aber schon abliefern. Das hat auch geklappt. Ist auch so Feinheiten. Ne? Ich hatte halt Fotos von Stangenlagern beim Schreiner, also Aluprofile. Ne? Und dann haben natürlich alle aufgejault. Wir brauchen Rohrlager. Hatte ich halt noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber nach dem Projekt hatte ich dann auch schöne Sanitärfotos. So.
Okay.
Das war so der Einstieg. Und es war tatsächlich so, ich bin dann unter der Hand anscheinend weitergereicht worden bei Sanitär. Und diese Branche hat ja von allen Handwerksbranchen, die ich kenne, den höchsten Anteil an Kleinteilen. Also wenn wir einen Sanitärbetrieb organisieren, hat er rund 3.500 Standardartikel, um gut arbeiten zu können. Dann macht er aber auch 30% mehr Umsatz, weil er ist immer lieferfähig. Einfach so. Und das ist der entscheidende Grund, weswegen wir Sanitärbetriebe organisieren. Diese 30% sind häufig Gewinnverdoppelung, Betriebswertverdoppelung. Es hat ganz enorme Wirkung in der Verwaltung. Man muss sich überlegen, wenn ein Betrieb im Lager nicht organisiert ist, werden oft 6, 7, 8, 10 Einzelbestellungen pro Tag durchgeführt. Immer wieder steht ein Mitarbeiter neben dem Chef, neben dem Projektleiter. Du, ich brauche das, haben wir das noch? Kannst du das mal bestellen? Oder es kommt eine WhatsApp. Ständige Arbeitsunterbrechung. Das Ergebnis ist, die Inhaber arbeiten ihre 70, 80 Stunden, weil sie ihre Arbeit machen, wenn alle nach Feierabend weg sind.
Genau.
Dann hat die Arbeit gemacht von den Inhabern und dann noch am Samstag und am Sonntag die Angebote, wenn sie mal drüber bleiben können, ohne Störung. Das ist, finde ich, richtig, richtig schlimm, weil das sind einfach fehlende Prozesse.
Absolut.
Überhaupt nicht nötig.
Du kommst ja auch teilweise in Unternehmen rein und siehst ja dann das Lager, guckst du das Ganze dann an.
Immer,
Und
immer.
ich bin 2009 bin ich als Interimsmanager, bin ich in ein Unternehmen gekommen und habe dann auch einen Heizungs-Sanitärbetrieb dann auch saniert. Und bei diesem Betrieb, da war das dann so, dass da habe ich zum Teil gesehen, total lustig, da gab es ein Bauteil, das hatte insgesamt, also das gab es dreimal, dreimal. Drei verschiedene Lagerplätze, ja. Die einen Mitarbeiter, die haben das immer dann dort dieses Lager gepflegt, dann die anderen Mitarbeiter haben das gepflegt und hier wurde es nochmal von jemand gepflegt, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also das hört man ja nicht nur raus, dass da Geld verbrannt wird, da wird auch richtiges Geld verbrannt. Wenn du jetzt rausgehst, was siehst du immer so auch für so typische Probleme und Herausforderungen, was so die nennen wir es gerade mal die Handwerker oder jetzt mal speziell die Heizungs-Sanitärbranche. Mit was kämpfen die? Was haben die da für Probleme?
Ja, die Kleinteile, ne? Das ist einfach fürchterlich. Die ständigen technischen Änderungen, die ständigen Neuerungen, die ständigen Systemupdates, mit denen die Hersteller kommen, das ist wirklich ein Albtraum. Also die sind wirklich mit den Kleinteilen geschlagen, finde ich. Und da braucht man einfach ein Konzept. Da muss man ein Konzept haben. Man kann einen Betrieb nicht aufräumen. Ich habe es neulich wieder gesehen, da hat einer ganz stolz erzählt, er hat ja jetzt einen Scanner. Da habe ich gefragt, kann ich das mal sehen, bitte? Und dann hat er mir das gezeigt. Ja, die Sachen, da sind alle beschriftet und die werden alle abgestemmt und der Lagerist geht durch. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich sehe jetzt da so vielleicht 300 Artikel, die sind beschriftet. Ja, das haben wir mit dem Lieferanten gemacht. Ist ja okay. Ja, was ist mit den anderen 3.200, um arbeitsfähig zu sein? Das ist doch wie nicht gelöst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn der Lagerist durchgeht und er scannt ab, dann muss er jedes Material anschauen und gucken, ob es die Mindestmenge noch hat oder nicht. Aber hinten in den Fächern ist das Material übergelaufen. Eine Illusion. Da kann ich auch schon wieder überhaupt nicht sagen, was da ist oder nicht da ist. Es liegt ja alles irgendwo rum. Und das Problem ist doch auch, geh doch mal in ein normales Lager rein. Da hast du Material, das liegt fünfstellig rum. Wie soll ein normaler Mensch aus diesen Materialmengen, die dort liegen, erkennen, wo jetzt was fehlt für den Monteur, der morgen was braucht? Und die Monteure sind auch jeden Tag total stinkig auf die Lageristen nach dem Motto, ey, hältst dich nur am Besen fest, was arbeitest du denn überhaupt? Ich muss hier die Arbeit machen und du sorgst dafür, dass ich nie arbeiten kann, weil sie nicht bestellen. Es ist doch diesem Lagerist nicht möglich, seine Arbeit zu machen. Er hat kein System. Und ich habe schon ich erlebe halt auch immer wieder dann sehr starke Konflikte zwischen den Monteuren und Lageristen. Ne? Zeigt sich, indem man halt dann auch die Essensreste in den Kisten zurückgibt.
Ja,
Es
dann
ist
auch
ja
eine schöne
einfach eine
Herausforderung.
Geringschätzung gegenüber den Lageristen. Und die Lageristen bemühen sich oft wirklich tatkräftig, so gut sie können, das Material zur Verfügung zu stellen und zu bestellen. Aber es gibt überhaupt kein System, es gibt kein Konzept, es gibt keine Stellenbeschreibung, es gibt keine Aufgabenbeschreibung, es gibt keine Prozessbeschreibung, es gibt nichts. Er ist sich selbst überlassen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann kriegt er die Haue ab. Und das ist, also, ich denke, es hat mit zu tun, dass das Thema Lager mit einer großen Geringschätzung im Handwerk gesehen wird oder mit einer Hilflosigkeit.
Ich denke Hilflosigkeit, aber auch natürlich Mangel an Zeit. Ja. Also ich denke jetzt zum
Ja.
Beispiel jetzt nicht nur an die Unternehmen, die jetzt dann Lageristen haben. Ja. Wie viele Unternehmen gibt es, die einen Lageristen haben? Das kann ich ja auch. Erst ab einer gewissen Betriebsgröße kann ich mir das überhaupt nur leisten. Ja. Das heißt, wie gehe ich dann vor, wenn ich keinen Lageristen habe? Ja. Also sprich, weil dann ist es ja immer, wenn was schief läuft, wenn etwas fehlt, dann war es entweder der Herr Keiner oder die Frau Niemand. Ja. Aber keiner ist schuld gewesen. Ja. Und deswegen, da ist es dann praktisch auch dann immer dann, wenn ich sage es auch immer so, wenn die Menschen versagen, müssen Systeme geschaffen werden. Ja, und gerade wenn es dann praktisch ein Lager ist, wo jetzt keiner ist, der jetzt das Ganze federführend macht, ein Lageristen, noch wichtiger. Ich habe ja zu Beginn des Podcasts, habe ich ja so gesagt, das ist ja auch so, hier geht es ja um richtig viel Gewinn. Ja, und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mal so ein Beispiel nennen, was so dieses Thema Lageroptimierung, ja, was das dann so für bares, ja, Geld bedeutet. Hast du uns mal dazu mal ein Beispiel, mal vielleicht irgendwie so eine Aufstellung, wie vielleicht ein Beispiel von einem Kunden oder sowas?
Also ich habe einen 50-Mann-Betrieb, das ist jetzt natürlich schon ein größeres Nimmerchen, ist klar, die Größe hat nicht jeder. Der hat 750.000 mehr Umsatz gemacht und 300.000 mehr Gewinn. Sagt er mir in die
300.000 Euro
Kamera.
mehr Gewinn.
Ja, sagt er mir in die Kamera. Ich habe einen kleinen 12-Mann-Betrieb, den habe ich, also wir sanieren regelmäßig Betriebe, einfach so im Vorbeigehen, weil die danach halt effizient sind. Ne? Ein 12-Mann-Betrieb, der hat 133.000 Euro mehr Gewinn gemacht.
Das ist eine Hausnummer.
Ja. Genau, sagen die mir so, weil sie so happy sind, in die Kamera.
Ja.
Oder ein anderer macht halt 1 Million mehr Umsatz, der hat mir jetzt nicht so viel verraten, hat mal vorsichtig zu 184.000 Euro mehr Gewinn gesagt.
Okay.
Ich habe auch einen Betriebsinhaber, der ist ein sehr großer Betrieb. Die haben ganz klassisch wenig Liquidität, sehr wenig Liquidität, 70-Mann-Betrieb. Und der Junior wollte übernehmen. Und dann ging es ja darum, so, wie kriegen wir den jetzt denn flügge, diesen Betrieb, damit wir die Luft unter den Flügeln kommt, Liquidität aufs Konto. Ja, mein Lagerprozess durch, Projekt durchgeführt und er hat innerhalb von 4 Jahren den Umsatz von 10 auf 18 Millionen erhöht.
Okay.
Personaleinsatzquote von 26% auf 21% reduziert. Da macht jetzt nur übers Konto 110.000 Euro mehr Gewinn. Und nachdem er jetzt das Konto ziehen kann, kann er auch mit den Großhändlern, mit den Herstellern verhandeln, weil vorher war die Situation so, ne, der wollte ja eigentlich sparen. Und dann hat er die Hersteller angesprochen und gesagt, wie schaut es denn aus, Boni und Sconti? Und dann haben die gesagt, wieso, zieh doch erstmal das Konto. Dann saß er natürlich
Okay.
da, was er nicht konnte. Ne?
Ja.
Jetzt kann er sich entspannt zurücklehnen und sagt so, und wie viel Prozent kriege ich das ja? Oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so.
Okay.
Also es ist halt, man kann es so beschreiben, in der Regel, also die Menschen im Handwerk arbeiten ja wirklich brutal viel und auch viele sehr hart, um ihr Tagesgeschäft hinzukriegen. Leider sind die Prozesse oft so unpassend aufgesetzt, also von der Hierarchieebene. Nur Beispiel: Projektleiter geht ins Lager, schaut nach, ob seine Ware gekommen ist. Ja, dem Projektleiter seine Stunde, der Stundensatz kostet vielleicht 90 Euro, 100 Euro. Dass der aber in dem Moment 350 Euro vernichtet, weil er nämlich für 5 bis 6 Mann die Arbeitsvorbereitung in einer Stunde leisten kann. Und das macht er nicht. Das ist Gewinnvernichtung. Und das ist wirksam. Und solche Beispiele gibt es laufend im Handwerk. Und dann macht er auch noch Überstunden, weil das Material nicht gekommen ist, muss wieder umorganisieren, anderes Material bestellen und, und. Also diese Überlastung kann man mit Händen greifen. Und ich finde es so schade, weil es einfach nicht nötig ist. Das liegt am fehlenden Wissen über Prozesse, Lagerprozesse in der Regel.
Ja.
Und wenn wir einen Betrieb organisiert haben, ist es ja so, dass die Projektleiter weniger arbeiten, aber mehr Umsatz machen. Viel mehr Umsatz, weil die nie mehr an die Warenannahme laufen. Die schauen auch nie mehr im Lager nach, was ist da, was kann ich für einen Auftrag verwenden, was muss ich noch bestellen. Weil das können die bei uns nachher im PC sehen und zwar ohne Buchungsvorgang. Die Verwaltungskräfte, die haben wir durch die vielen Einzelbestellungen, die sind ja laufend den ganzen Tag über, jetzt fehlt das, dies und jenes, haben wir lauter Einzelbuchhaltungsvorgänge, massenhaft. Nachher wird das gesamte Standardmaterial von dem Betrieb mit 2 Sammelbestellungen pro Woche bestellt. Das muss man sich so vorstellen. Die Mindestmenge ist unterschritten. Jemand nimmt das Kärtchen, das ist jetzt hier ein Gewindestangen, ne? Mindestens ein, maximal 6 Stück, nimmt das Kärtchen, legt es in ein Ablagefach. Da gibt es 5, 6 Stellen im Betrieb. Und die Fächer werden montags und mittwochs ausgeräumt. Die Leute nehmen die Karte mit, die Verwaltungskräfte halt, legen die auf den Tisch, scannen die einmal ab, schicken die Bestellung weg an verschiedene Lieferanten, fertig. Und dann haben die wenige Vorgänge, Buchhaltungsvorgänge, die anschließend zurückkommen, ne? Auf jeden Fall nicht mehr die große Anzahl von vorher.
Ja. Und ich denke dann wahrscheinlich dann auch, der Hauptpunkt an der Stelle ist, dass jetzt nicht immer so von Hand in Mund gelebt wird, sondern dass praktisch so, man sammelt jetzt etwas und man macht dann einmal praktisch oder zweimal in der Woche dann einfach dann zentral zu einem wichtigen Punkt. Das wissen alle dann Bescheid. Dann wird bestellt und dann ist dann der Fisch geputzt. Dann passt es dann für alles. Ja, das heißt, nicht jetzt nur wegen jeder Kleinigkeit, dann da wieder ein Bestellvorgang dann in die Wege geleitet wird. Ja, das
Nein.
ist natürlich dann der nächste Punkt, die nächste Frage. Wo ich jetzt hier auch, die brennt natürlich. Auf der einen Seite sagst du, mehr Gewinn, okay, kann ich greifen, aber warum mehr Umsatz? Genau aus dem Grund, ja, weil ich habe ja dadurch ja dann auch Zeit gespart. Und
Und
das
wie
ist ein
viel?
ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie würdest du denn das zum Beispiel sagen, okay, wie viel wird denn so, kann man das überhaupt so im Durchschnitt pro Tag, wie viel geht es dann bei einer schlechten Organisation verloren? Ich mache es mal so rum. Ja. Wie viel geht denn verloren bei einer schlechten Lagerorganisation pro Tag?
30% Umsatz.
30%.
Sanitär, pauschal. Wir haben ja ganz viele Betriebe und ganz viele Branchen, in denen wir arbeiten. Sanitär, da schaffen wir in der Regel 30%. Und für den Inhaber 30 Arbeitsstunden pro Woche weniger.
Okay.
Ne? Also 30 Stunden. Die können plötzlich mit 40, 50 Stunden pro Woche auskommen und der Betrieb läuft wie Hulle. Sanitär, der Schreiner, da schaffen wir so um die 20%, 25%. Die haben täglich wechselnde Produkte. Heute wird mal eine Küche montiert oder gefertigt, morgen habe ich dann mal ein Bett. Dann ziehe ich mal den Boden ab, deswegen ist das nicht so hoch. Und ganz extrem krass ist die Bauelemente-Fertigung. Das sind also Fenster und ja, Fenster und Außentüren. Da haben wir bis zu 50% Produktivitätssteigerung. Die haben einen super Top-Maschinenpark, aber das Material passt nicht. Die kriegen dann immer so kommissionsweise zum Beispiel Kantel geliefert für den Auftrag, Fensterkanteln, und dann ist eine gerissen, steht der ganze Auftrag. Beispielsweise. Oder der Beschlag fehlt, die können nicht ausliefern. Da haben wir ganz extrem hohe Werte. Das ist schon. Deswegen kann ich auch wirklich entspannt sagen, wir sanieren Betriebe im Vorbeigehen. Ich hatte letztes Jahr wieder eine Anfrage von einem Inhaber, der kam ehemals aus dem Osten, da war ich vor 10 Jahren schon am Hof, da hat mich der Vater so, ja, wieso soll ich Sie denn beauftragen, ne? Vom Hof gescheucht. Letztes Jahr hatte ich die Anfrage und dann habe ich so kurz überschlagen, was so der Pro-Kopf-Ruhetag ist, und der war geringer als die Löhne. Und dann weißt du, auf der Couch Chips essen würde er mehr verdienen. Und dann weißt du, du sanierst den Betrieb. Hat geklappt, weil wir machen einfach unseren Job.
Ja. Und ich denke mal, das Attraktivste ist natürlich auch auf der einen Seite natürlich das Geld, aber natürlich auf der anderen Seite ja auch sozusagen, dass er praktisch sich das dann direkt niederschlägt im Gewinn. Aber da passiert ja auch etwas im Unternehmen. Das ist also praktisch diese Ordnung. Das ist aber auch gleichzeitig ja dann auch eine gewisse Herausforderung. Ja, also möchte man mal ganz kurz mal sagen, da verändert sich ja dann die ganze Unternehmenskultur ein Stück weit, vorausgesetzt, es geht jeder diesen Weg mit. Ja, aber wie ist das denn so jetzt bei dir? Fangen wir mal ganz kurz damit an, mit der Frage, wie gewinnst du sozusagen die Mitarbeiter dafür? Also beziehungsweise, weil die müssen das ja letztendlich ausführen. Ja, das ist ja, ich kann ja immer nur sagen, okay, so wird's gemacht oder beziehungsweise erarbeitet es mit den Mitarbeitern, aber letztendlich gelebt, gepflegt. Das habe ich ja nicht mehr in der Hand. Das ist ja dann Abhängigkeit von den Mitarbeitern. Wie ist da so deine Erfahrung und deine Vorgehensweise?
Na, es gibt Betriebe, die haben ein Personalproblem, das haben sie ohne uns aber auch. Da wird sowas dann nachher boykottiert. Aber der größte Teil, mindestens 90% aller Mitarbeiter, die ich jemals erlebt habe, waren so froh, dass so ein Projekt gemacht wird. Sie haben mir hinter vorgehaltener Hand, hinter der Tür, wo es der Chef nicht sieht, ey, Frau Paulus, jetzt habe ich schon so lange gesagt, dass wir sowas mal machen müssen. Und also, die Mitarbeiter zu gewinnen, ist ja eigentlich ganz einfach. Wir kommen aus dem Handwerk. Und in 5 Minuten ist der Drops gelutscht. Wenn
Mhm.
ich oder früh um 7 frage, so die Mannschaft, ne, so vor mir 24 gestandene Monteure, so, also, wie viel Materialströme habt ihr im Betrieb? Was? Naja, wie viel Materialströme habt ihr im Betrieb? Isolierung, Fittinge, da habe ich gesagt, nein, ich will keine Artikelgruppen. Wie viel Materialströme? Ja, was ist denn das? Da
Mhm.
sage ich, naja, Material, was wirklich genau so, wie ich sage, aneinander vorbeifließt. Sowas gibt's? Ihr kennt sie sogar. Ja, was denn? Naja, Standard- und Kommissionsmaterial. Mehr gibt es halt im Betrieb, was man in den Griff kriegen muss. Und dann stellen die das erste Mal die Lauscher auf. Wie? So einfach ist es? Und wenn ich dann 5 Minuten später erklärt habe, wie das Ganze funktioniert, wollen die eigentlich gleich ans Regal. Weil endlich, also man muss sich doch vorstellen, wenn ich gute Mitarbeiter habe, dann sind das Leute, da kannst du zu Hause oft im Fahrradkeller vom Boden essen. Die haben ein inneres Bedürfnis nach Struktur, sonst wären das keine guten Mitarbeiter. Und dann kommen die Montag früh, machen die Tür auf. Jetzt muss ich da wieder rein. Und mir hat auch mal ein Inhaber, der Quatsch, Monteur hat mir das mal gesagt. Wir wissen es, Frau Paulus, im Büro, da muss es der teuerste Computer und das neueste Programm sein, das Feinste vom Feinsten. Die haben jeden Beleg in Sekunden. Aber ich muss zum Kunden raus und ich suche 20 Minuten nach dem Scheißabfluss. Dann finde ich den nicht. Dann muss ich zum Großhändler fahren, muss das Ding kaufen, dann muss ich zum Kunden kommen. Dass ich weiß, dass ich eh schon 40 Minuten zu spät bin, dann kriege ich vom Kunden den Kopf gewaschen, muss das alles aushalten und dann sagt mir der Chef nachher noch, schau selber zu, wie du es hinkriegst. Dann muss ich ihnen sagen, verliere ich die Lust, so zu arbeiten. Das ist natürlich wirklich die totale Grätsche, ne? Weil die Betriebe sind top, also sanitär sind oft sehr top organisiert, haben eine wunderschöne Ausstellung. Und dann machst du die Tür zum Lager auf. Deswegen habe ich vorhin gesagt, vorhin, vielleicht ist es auch Hilflosigkeit nach dem Motto, ich wüsste ja gern, aber ich weiß nicht, wie ich es besser hinkriege. Und die Mitarbeiter selbst, wenn die gute Mitarbeiter haben, ne? Die leiden. Die leiden unter den Zuständen. Die wollen das nicht so. Die haben das bei sich zu Hause auch ordentlich. Und die möchten, dass das ordentlich ist und bleibt. Deswegen ist es für uns ganz einfach, die mit einzuladen. Das ist der eine Teil, weil sie halt persönlich motiviert sind, das persönlich ordentlich zu halten. Und das zweite ist, in dem Projekt, wir haben ja eine Strukturprojektwoche im Projektablauf. Und vor der Strukturprojektwoche wird eine Artikelliste geschrieben, was der Betrieb braucht, um arbeitsfähig zu sein. Naja, wenn die zu 60, 70% geschrieben ist, dann ist es sehr gut. Mehr schafft man nicht vom Büro aus, vom Schreibtisch aus. Und die Projektleiter und Chefs haben ja auch viel zu tun und diese Liste ist wirklich sehr wichtig für das Projekt und auch die Zukunft. Und wir bitten dann die Monteure dazu, darum, wenn die an ihrem Regal stehen, wo sie eingeteilt sind, zum Beispiel Befestigung, Installation oder ähnliches, dass sie die Liste noch um das ergänzen, was sie selbst zum Arbeiten brauchen. Für uns sind nämlich die Monteure die Spezialisten fürs Material und gar nicht mal der Chef und der Projektleiter. Weil die wissen genau, ich will die Zebra-Dübel, ne? Vom Wirt. Und der andere sagt, na, an der Stelle brauche ich den weichen Fischer, weil der Zebra ist mir zu hart. Dann reißt mir immer die Aufhängung von hinten ab. Und genau dieses Wissen möchte ich in der Liste haben. Ich möchte, dass die ihr Know-how damit einbringen, weil damit sichere ich das Know-how und den Qualitätsanspruch vom Chef für seinen eigenen Betrieb, ne?
Ja, und vor allem, ich tue dann auch praktisch den Chef entlasten, indem ich das praktisch dann die machen lasse. Und die machen das meistens, wie du gerade gesagt hast, die machen das sogar dann nur noch besser. Ja.
Die sind da völlig, also ich sehe die manchmal dann am Regal stehen, nur die haben Kataloge aufgeschlagen, dann schreiben die stundenlang Artikelnummern ab von den Sachen, die sie haben wollen. Nach dem Motto, endlich kann ich gescheit arbeiten. Für die
Ja,
ist das
und
auch eine Erlösung oft, ne? Für die ihr Mitarbeiter. Und das nächste ist ja dann, alle schreien nach Mitarbeitern. Da kann ich sagen, sorry, ich habe zwei Haltungen dazu. Erstens, Mitarbeiter stelle ich ein, wenn der Betrieb effizient ist. Solange ich ihn nicht effizient habe, brauche ich keine Mitarbeiter einstellen, weil dann vergrößere ich nur das Chaos. Das heißt, der Gewinnverzicht aufgrund fehlgeleiteter Tätigkeiten, das ist der betriebswirtschaftliche Ausdruck dafür, ne, wird größer.
Ja.
Damit schade ich mir ja leider Gottes auch noch. Und das Zweite ist, ich habe viele Kunden, die zahlen einfach 10% mehr als am Markt üblich. Wir haben jede Menge sehr guter Mitarbeiter und überhaupt keine Probleme, jemanden zu finden.
Ja. Das ist auch mal ganz kurz den Ausflug in Richtung, da gibt es ja auch von Statista diese Statistiken, und zwar Kündigungsgrund. Das reicht sich immer so die Hand. Also der erste Kündigungsgrund ist mal die Kommunikation intern und mal ist es dann die Organisation. Ja, das heißt, wenn
Oh
sich
ja.
Menschen, wenn die schon morgens kommen und haben schon so eine Krawatte, so einen dicken Hals und nach dem Motto, oh, schon wieder ins Lager und oh, dann bin ich wieder am Suchen und dann finde ich das wieder nicht und das ist ja dann belastend ja auch, ja. Das heißt, mit dieser Haltung gehen sie dann nach Hause, mit dieser Haltung nerven sie dann auch dann die Familie. Das geht dann so lange, bis dann irgendwann die Frau sagt, so bitteschön, hier habe ich die Kündigung geschrieben, die schickst du jetzt ab und hier habe ich dir eine Bewerbung geschrieben, dort bewirbst du dich jetzt, ja. Ist so, ja, das sind solche Dinge, wo sage ich, das diese Unternehmenskultur, das habe ich vorhin damit gemeint, ja, das praktisch diese Veränderungsprozess, ja, greift sehr, sehr tief und hat unwahrscheinliche Auswirkungen auch unter anderem auch auf die Motivation, auf die Laune von den Mitarbeitern, was ja auch logisch ist, weil keiner, so sehe ich das immer, ja, ich beschäftige mich nicht gerne mit sinnlosen Dingen und suchen und nicht finden ist was Sinnloses, ja, und das mache ich nicht gerne. Das ist dann sinnbefreit und deswegen dann macht mir das keinen Spaß. Und entweder macht Arbeit Spaß oder es macht langfristig irgendwann mal macht das Ganze krank, dieses Chaos.
Aber was ich noch sagen wollte, was ich noch viel wichtiger finde, du musst dir mal vorstellen, wenn du als Inhaber ein ganz schlimmes Lager hast, du machst die Tür auf, du schämst dich, sagst zum Kunden, warten Sie bitte hier, ich hole das Teil. Und dann gehst du wieder da durch und denkst dir, oh, das werde ich nie schaffen, in den Griff zu kriegen. Ich muss sagen, ich habe auch 60 Betriebe gebraucht, bis ich das alles bis ins Detail verstanden habe. Ich habe das ja selbst entwickelt. Ne? Mir hat ja keiner erklärt, wie geht denn das Lager? Wie mache ich denn das bei Sanitär? Und ich habe Gott sei Dank eine Schreinerherkunft, weil ich habe sehr schnell gemerkt, nach den ersten 2 Jahren, so wird es nichts. Die haben lauter Schrottmöbel. Mit den Möbeln kann ich nicht arbeiten. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, so, ich gebe das jetzt vor, wie das Zeug ausschauen müsste, damit das Material da drin bewirtschaftet werden kann. Und schon war die Projektqualität besser. So habe ich ja Schritt für Schritt diese Verbesserungen immer durchgeführt. So, und jetzt habe ich einen Inhaber, der macht die Tür auf, schaut in sein Lager, fängt an, sich zu freuen, strahlt und sagt, wollen Sie mal mit? Ich zeige es Ihnen mal, was wir gemacht haben. Schauen Sie mal her. Und dann geht er mit seinem Kunden durch, schaut ein halbes Jahr später nach unserem Projekt aufs Konto und sagt, endlich kann ich schlafen. Das macht so viel mit dem seiner Familie aus. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen wir das machen.
Das ist dann auch wieder so ein Stückchen weit, ja, hat was mit Lebensqualität zu tun, was einem da wirklich dann geschenkt wird, wo man wieder dann auch dann Kraft schöpfen kann, ja, weil wie viele. Ich habe auch schon Unternehmer, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe auch schon Unternehmer kennengelernt, die einfach gesagt haben, doch, du, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. Ja, und das sind einfach, das sind natürlich dann auch Mitarbeiter teilweise, das sind natürlich dann auch die Kunden teilweise. Und natürlich, das ist das Lager, ja, aber es sind einfach dann so viele, ich nenne das jetzt mal Brandherde. Und wenn ich dann zumindest mal, und das ist so das, was ich auch immer wieder sehe, wenn ich an einem Brandherd lösche, sind oftmals auch andere, die quasi damit unmittelbar dann zusammenhängen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen unzufriedenen Kunden, auf der einen Seite habe ich einen unzufriedenen Kunden, weil einfach der musste schon zum zweiten Mal was verschoben werden, weil was weiß ich, das nicht an Lager war, weil es falsch bestellt worden ist oder, ja. Und dann auch natürlich dann der Mitarbeiter dann auch eine Krawatte hat, wenn er dann zu dem Kunden geht und dort hingeht und auspackt und sagt, ach sorry, tut mir leid, wir müssen nochmal einen Termin machen. Natürlich ist dann der Kunde verärgert, der Mitarbeiter hat dann auch, fehlt jede Sinnhaftigkeit seines Tuns.
Ja, genau.
Ja. Und dann der Stress ist er dann auch, wenn jetzt dann derjenige dann ins Büro kommt und sich darüber auslässt, ja, dann wer hat das jetzt bestellt und wer hat das jetzt falsch bestellt und wer ist jetzt dann dafür verantwortlich? Dann geht es ja dann auch immer so die sogenannte Reise nach Jerusalem, ja. Das heißt, dann werden auf einmal noch viel mehr aktiviert bis zum Schluss, wenn es dann heißt, ja, keine Ahnung, was meint der Chef dazu, ja. Und das ist ja so, da wo so viel nicht nur Zeit, sondern auch ja Energie verloren geht und das spiegelt sich ja dann wieder, damit gehe ich dann nach Hause, das wie du so vorhin gesagt hast, das treibt mich dann um, das stört mich, das nehme ich mit ins Bett und das raubt mir auch dann den Schlaf, ja, und das ist dann Lebensqualität.
Genau. Und mit den Kindern wieder spielen zu können, bevor die ins Bett gehen, das ist eigentlich dafür machen es.
Genau. Ja, genau. Das ist eine schöne Aussage, ja. Wenn jetzt du zum Beispiel so könntest du mir drei Dinge nennen, was so ein Unternehmer ändern sollte? Einfach mal so als Tipp. damit das leichter hat. Ja, einfach so, wie du vorgehst, was du machst, was du veränderst. Du hast schon ein paar Punkte genannt, also gerade so mit den Min-Max-Mengen, dass quasi immer so ein Lagerplatz für ein Teil und nicht drei verschiedene, ja. So das ganze System, das dann auch immer dann so zu einem Zeitpunkt dann auch bestellt wird. Hast du sonst noch so ein paar, so vielleicht zwei oder drei Impulse?
Also was man halt trennen muss, ist das Standardmaterial vom Kommissionsmaterial, und worauf man immer Acht geben muss, das sind die Kommissionsreste, weil die bauen sich automatisch nach jedem Auftrag auf. Und auch wenn wir ein Lager organisiert haben, ist das Kommissionsrestelager dasjenige, was mit Sicherheit konsequent betrachtet werden muss, damit sich da die Mengen nicht ständig wieder aufbauen. Und da kann man eigentlich nur mit Restedefinitionen arbeiten, und der Mitarbeiter entsorgt dann selbstständig, ohne den Chef zu fragen, weil sonst wird man nicht fertig als Chef.
Ja, richtig, ganz genau. Dann ist der Chef mehr Sachbearbeiter wie Chef.
Genau,
Ja,
genau.
das ist dann hier diese Gretchenfrage. Meine ganz kurze Frage jetzt zu dem, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also ich sage auch immer, Lagerorganisation, das ist, also ist auch, ich sage jetzt mal, eine Lagerstruktur, eine Lagerwirtschaft, ja, das muss man sich leisten können. Es ist kein Problem, alles, was ich praktisch bestelle, sprich das, was jetzt quasi ans Lager bestellt wird, das entsprechend dann zu führen, zu leben und auch dann entsprechend über PC abrufen zu können. Das sehe ich nicht als das Problem, ja. Nochmal, ich bin jetzt bei Handwerksunternehmen, ich sage jetzt mal so eine Betriebsgröße zwischen 20 und 30, also die haben keinen Lageristen, ja, wo ich dann sage, Lagerwirtschaft ist echt schwierig, weil, also nochmal, das, was jetzt vom Lieferant, vom Hersteller kommt, das kann ich leicht pflegen, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber wie ist es denn das Problem, wenn jetzt ich zum Beispiel, ich nehme auch immer sozusagen, ich habe mein fahrendes Lager, ja, sprich, ich gehe dann raus dann zur Baustelle, wenn ich jetzt im Kundendienstgeschäft, dann ist es noch überschaubar. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel gerade im Projektgeschäft? Da nehme ich ja dann auch entsprechend mehr mit, wenn ich mal mehr brauche, weil ich sehe immer nur vor die Wand und nicht dahinter. Das heißt, er kommt ja meistens dann auch, so wie du das vorhin gesagt hast, kommt er dann auch so zwischen Fittinge. Und Pausenbrot kommt ja dann irgendwie auch noch anderes Material noch dann zum Vorschein. Wie ist es denn mit dem, was dann von der Baustelle dann zurückgeht? Wie handhabst du das? Ist es damit gemeint, was du gerade gesagt hattest?
Genau. Das kannst du halt nur in den Produktionsfluss zurückgeben, wenn es einen Produktionsfluss gibt und das Standardmaterial definiert ist. Das heißt, wenn du die 3.500 Teile wunderbar definiert hast, mit Min- und Maxmengen beschriftet und zugeordnet hast im Lager, dann kannst du jedes Teil, das aus einer Baustelle zurückkommt, zurücksortieren ins Standardmaterial, und dann ist es im Produktionsfluss zurück und wird wieder verwendet und im Einkauf eingespart. Kommissionsreste, die zurückkommen, werden in ein separates Restelager gegeben und werden dann von dort aus irgendwann mal entsorgt, wenn sie nicht nochmal benutzt werden. Das Einzige, was da nicht reingehört zwischen Standard und Kommission, ist dann vielleicht noch eine Retourenabwicklung, wenn eine Armatur zurückgeht, weil der Kunde will sie in Schwarz-Matt statt Gold. So, aber üblicherweise ist das ja nicht der Fall, dass diese Standardlager vorhanden sind. Das heißt, wenn du von der Baustelle zurückkommst, hast du das Kommissionsrestematerial, geht meinetwegen ins Restefach. Du hast vielleicht die Retourenabwicklung noch, die geht dann in die Retourenabwicklung. Wo du aber deine Standardartikel nicht definiert hinlegen kannst, ist das Standardmaterial. Das heißt, was da zurückkommt, sind ja gemischte Werke. Und genauso gemischt wird es im Lager nachher eingeräumt. Niemand weiß, was da ist. Keiner kennt den Bestand. Alles Material wird jeden Tag neu bestellt, und dann gehen vielleicht 20% zurück ins Lager. Die Lager laufen über. Die Liquidität wird dem Betrieb entzogen, konsequent durch die laufenden Bestellungen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du ein Standardmateriallager hast, dann kannst du das, was von der Baustelle zurückkommt, wegsortieren. Und wird dann einfach draufgelegt. Und wenn das Fach überläuft, ist auch egal. Das wird weggearbeitet wieder bis zur Min-Menge, weil das ist ja schon gekauft. Wenn die Min-Menge erreicht ist, dann wird es über die Karte wieder automatisch nachbestellt. Das Problem ist aber, die Betriebe haben in der Regel kein Standardmateriallager. Das heißt, das, was zurückkommt, ist dem Produktionsfluss entzogen. Das geht so weit, dass Betriebe daran in die Insolvenz gehen. Wir haben letztes Jahr 90-Mann-Betrieb organisiert. Und es gab ja 2022, gab es ja Lieferprobleme, ne? Da haben die LKW-weise eingekauft. Ich sage dir, ich habe sehr, sehr viele Kartons gesehen auf den Fotos. Mache das mit Fotos. Und da war noch keine Aufkleber drauf. Keiner wusste, was da drin ist. Die Beschriftung war nach hinten.
Du Schande, ja.
Du hast wirklich, da sind, also mindestens, also ich vermute, sechsstelliges Material in den Produktionsfluss zurückgekommen. Wir haben eine ganz hohe Liquidität aufgebaut dadurch. Übrigens, was du gesagt hast, so ab 20 Mann. Bei uns ist das etwas anders. Wir arbeiten ab 6 Mitarbeitern, weil du brauchst drei Zwei-Mann-Teams, um ein Lager in den Griff zu kriegen. Also man muss halt irgendwie 6 Leute auftreiben, wenn man ein kleiner Betrieb ist, und um zu starten. Tatsächlich habe ich immer wieder Kunden, die das auch machen, weil die Inhaber wissen, das ist meine Zukunft für die Familie. Aber ab 20, 25 Mann kommst du um den Lageristen nicht herum. Und den Lageristen, das ist nämlich das, was wir machen. Wir haben sehr spezielle Prozesse. Der wird von uns so geschult, dass er die Ursache für den hohen Mehrgewinn ist. Das
Das
heißt, es
heißt,
ist sehr empfehlenswert, bei 20 Mann einen Lageristen zu gucken, ob ich einen auftreiben kann.
okay.
Wenn wir das, also nicht jeder Betrieb schafft es, jemanden aufzutreiben, ne, dann werden halt Verwaltungskräfte und Monteure geschult. Die können das aber nicht so konsequent durchziehen, wenn einer, wie wenn einer da wirklich angestellt ist, der dann seine Aufgabenbeschreibung hat und das auch wirklich macht. Kriegt er von uns, ne? Also wir machen ja auch eine Prozessbeschreibung. Die Lageprozesse werden von uns beschrieben. Man kriegt eine Aufgabenbeschreibung. Wir definieren, wer was zukünftig im Zusammenspiel in der Pflege macht. Es gibt eine Inspektionsliste zum Beispiel auch. Und ganz beliebt sind dann natürlich die Lagerinspektionen, die per E-Mail an die gesamte Belegschaft gehen mit CC der Geschäftsführung. Damit man auch weiß, was wir da im Lager stehen haben. Und die Kaffeetasse kommt jetzt weg.
Ja. Ja, das sind so die Klassiker, ja. Entschuldigung, muss ich schmunzeln, ja. Alles schon erlebt, genau. Das ist die erlebte und gelebte Praxis, ja. Klasse, vielen Dank. Wir sind da eigentlich auch schon zum Schluss. Hast du noch einen weiteren Tipp oder etwas, was du sagst, möchtest du ganz gerne mit an die Hand geben?
Ja, man muss sich halt überlegen, ne? Wenn ich einen Betrieb habe und ich möchte wachsen. Nein, es gibt zwei Richtungen. Zum einen die Betriebe, die wachsen wollen. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ich finde, ein Betrieb muss wetterfest gemacht werden, sodass er mit weniger Personal auskommt und dieselbe Leistung erbringt. Und das ist das, was wir machen. Wenn du wachsen willst mit deinem Betrieb, dann musst du dir ein System schaffen, das die Personenabhängigkeit vollständig ersetzt. Ist Wachsen unmöglich?
Ja.
Und das haben wir ja tatsächlich auch immer wieder, dass es einen Einkäufer gibt oder der eine weiß dann, das kaufen wir bei dem, das kaufen wir bei dem. Aber wir können keine Artikelliste schreiben, hatte ich einmal in einem Betrieb. Weil das ist ja immer ein anderer Fitting, der angefragt wird. Dann hat der Chef mit der Hand auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das mag mein Kunde sein, da haben wir einen Vertrag mit denen. Wer hat hier die Macht? Wir nehmen ab sofort diese Fittinge und die schreibst du jetzt in die Liste. Ne, also der war halt auch der Einkäufer, alle waren von ihm abhängig. Der 50-Mann-Betrieb war abhängig von ihm. Das funktioniert nicht mit Wachstum. Und das andere ist, wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir immer weniger Personal haben. Wenn ich allein schon in der Verwaltung Personalzeit verschwende, indem ich lauter Einzelbestellungen bewirtschaften oder bewegen lasse, ne? Ich muss meinen Betrieb so organisieren, dass das wegfällt. Das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Und deswegen macht es halt Sinn, dass man ein System im Betrieb einführt, das diese nutzlosen Tätigkeiten vollständig ersetzt. Und wir haben ein System, das ist ein Biotop, das ist vollständig. Es gibt auch ein EDV-Programm für Notfälle, wenn es das eigene nicht kann. Nicht alle EDV-Programme können das Lager abbilden. Es gibt jemand, der diese Schienenstücke hier produziert. Erst auftun, sowas muss man erst im Laufe der Zeit entwickeln. Es gibt eine Druckerei, die die Karten herstellt für unsere Kunden. Also es gibt ein vollständiges System, das wir im Hintergrund haben mit Adressen. Und damit ist es schon, also ist es, ich würde sagen, leicht und einfach. Wir nehmen die Betriebe an die Hand, sagen jedem, jetzt ist das zu tun, nächster Schritt ist das, nächste Aufgabe ist das, sodass sie da Schritt für Schritt durchgeleitet werden. Ich finde, heutzutage ist das viel leichter wie noch vor 10 Jahren, wo das ja alles mit der Hand war und Word und Excel und Serienbrief funktioniert.
Um
Uiuiuiui.
Gottes Willen, ja. Ja, natürlich, natürlich. Es ist, auf der einen Seite ist es natürlich jetzt durch das Thema Digitalisierung ist es leichter, einfacher geworden, aber auch das muss ich bedienen können, ja. Und ich muss es pflegen, weil wenn ich es nicht pflege, wenn ich da keine Disziplin, und das ist das Wichtigste bei der ganzen, dass ich dann eine durchgängige Disziplin habe und halte, ja, sonst funktioniert es nicht. Ja, dann ist es, dann hat man
Genau.
hinterher Stress, ja. Ja, also hat mich jetzt riesig gefreut. Das Zusammenkommen, Doris, war jetzt wirklich schön. Ich habe jetzt sehr vieles mitgenommen. Ja, ich muss jetzt praktisch meine eigene Denkweise umdenken, ja, weil ich immer gesagt habe, also mit 20 Mann und Lageristen, das rechnet sich nicht, ja, das geht betriebswirtschaftlich nicht. Aber natürlich, klar, bin ich dann zu 100% bei dir, wenn natürlich dann die Prozesse so sind, dass quasi diese Einsparung diese Person dann mitfinanziert, dann sieht es
Ja,
natürlich dann anders aus.
spielend. Genau. Nicht nur das, er löst den Zusatzgewinn aus, den er dann durchführt.
Ja, damit die, die auf der Baustelle sind, vernünftiger, produktiver arbeiten können. Und das ist dann, ich denke mal, auch dann der Schlüssel dazu, zu dem Ganzen, dass praktisch hier jetzt dann auch dann das Ganze dann noch betriebswirtschaftlich dann Sinn ergibt. Ja, zu
Genau, man muss
100%.
sich auch überlegen, gibt ja so Logistikstrategien, ne? HIFO, FIFO und First In, First Out und so weiter. Da wird immer nur betrachtet, wie das Material bewegt wird. Einzige, was mich bei der gesamten Entwicklung interessiert hat, war die Arbeitsfähigkeit meiner Mitarbeiter zu erhöhen. Das war das Einzige. Das war die einzige Strategie, die ich verfolgt habe. Und das habe ich sehr konsequent verfolgt. Halt so konsequent, dass die Inhaber jetzt in den Genuss kommen, kann man sagen.
Doch schön. Das ist doch
Ja.
schön. Und dann, wenn man dann auch so ein Feedback bekommt, das finde ich klasse. Und das wird auch dann so, das ist das Gespräch auch dann so zum Abrunden. Auf deiner Internetseite hast du ja auch sozusagen dein Motto. Dein Motto lautet mehr Gewinn durch weniger Chaos. Ja, das heißt, es sind jetzt zwei positive Dinge drin, also mehr Gewinn und dann auch weniger Chaos. Chaos verursacht sehr viel Stress. Ist es was nicht Schönes? Lager ist einfach nur mal da. Man muss es halten. Wie du sagst, auch gerade ein Malerbetrieb ist was anderes, wie jetzt zum Beispiel dann ein Heizungs-Sanitärbetrieb, der halt bedeutend mehr Materialien an Lager hat. Und dann braucht man einfach dann auch eine gewisse Systeme, wo einen dabei einfach dann unterstützt. Klasse. Jetzt bleibt mir noch eine Frage. Jetzt ist es natürlich so, wenn es dann der Zuhörer sagt, Menschenskinder, das gefällt mir. Ich würde mal ganz gerne die Doris mal einladen zu mir in den Betrieb und nicht nur für eine Tasse Kaffee, sondern auch vielleicht, dass sie mal dann mein Lager anschaut, weil auch ich könnte mehr Gewinn und weniger Chaos gebrauchen. Ist es in Ordnung? Ich würde ganz gerne deine Kontaktdaten auch über die Shownotes dann einfach dann. Das würdest du mir einfach dann noch geben, über welchen Weg dann praktisch dann der Zuhörer dich dann auch hier erreicht. Das wäre mir noch ganz wichtig, ja.
Ja, am leichtesten ist es über das Formular bei uns auf der Website. Dann ist sichergestellt, dass ich auch Zeit habe, weil das sieht ja nur die leeren, also die freien Zeiten.
Okay, dann würde ich sagen, dann werde ich einfach diesen Link zu diesem Formular auf eurer Seite, werde ich dann verlinken in den Shownotes und dann kann dann der Zuhörer sich dann dort praktisch dann zu dir den Weg finden. Sehr
Genau.
schön. Ich sage vielen Dank, Doris, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche auch dir weiterhin noch viel Erfolg
Danke
bei deinen
dir.
Handwerkern, bei deinen SAKlern, ja. Du kommst von der anderen Seite und wie gesagt, wer weiß, wo unsere Schnittmengen dann hier noch sind, ja. Also ich freue mich über jeden Betrieb, der gut funktioniert und das ist auch so meine Vision und ich glaube, das teile ich mit dir, das darf ich mit dir teilen. Wenn jetzt dann Unternehmer, ich sage jetzt mal, weniger Stress haben, ruhig schlafen können, mehr Gewinn haben und auch ihrem Risiko und Verantwortung, was die auch tragen, das ist ja wahnsinnig, was die für eine
Ja,
Verantwortung, was
enorm.
für ein Risiko die tragen, ja, und was da teilweise nur in Anführungsstrichen übrig bleibt, dass einfach da auch denen, dass da mehr übrig bleibt auf der einen Seite, aber ich glaube, das Wichtigste, wichtiger wie Geld ist eigentlich so, und ich glaube, da stimmst du mir zu, ist eigentlich so diese Lebensqualität, die man dadurch gewinnt.
Ja, du musst allerdings sagen, dass mit der Lebensqualität, also wir gehören zu denen, dieser Mehrgewinn, der entsteht jedes Jahr fortfolgend. Du hast die 200.000 nicht nur einmal in deinem Leben in einem Projekt mit uns machst, sondern jedes Jahr fortfolgend. Und das führt dann zu der Lebensqualität, die die Inhaber sagen, weil die haben, weil sie dann nachher sagen können, okay, ich kann auch Vermögen für meine Familie entwickeln. Ich bin letztens erst wieder an einem Kunden vorbeigefahren hier im Münsterland. Der habe ich damals organisiert, das ist eine Schreinerei gewesen, hatte der eine Halle und sein Bestattungsunternehmen. Inzwischen stehen da drei Hallen und das Grundstück ist im Außenbereich als Gewerbegebiet definiert worden. Ne? Also ich meine, das ist Vermögensentwicklung. Und den habe ich vor 12 Jahren organisiert.
Schön.
Da bin ich auch stolz, weil ich mir sage, ja, dafür mache ich das Handwerk reich machen.
Ist auch so mein Motto, kann ich dann auch dann noch ganz kurz zum Schluss so sagen, dass ich es einfach schön finde und dafür stehe ich auch ein. Handwerksunternehmen, die einen vernünftigen Job machen, die sollen auch vernünftig entlohnt werden.
Absolut.
Sehr schön. Doris, hab vielen Dank. Dir
Bitte
wünsche ich
gerne.
weiterhin gute Geschäfte und auch
Danke.
dir mit viel Gewinn. Bis dahin. Dankeschön.
Danke. Bis
Jo.
dahin. Tschüss, Dirk.
Tschüss.
Wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit Dirk Schadow erfahren willst, dann buche dir jetzt einen Kennenlerntermin unter shadow-consulting.de/termin-buchen. Vergiss nicht, dein Gewinn kommt nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir deinen Weg zeigt, welche Schritte zu deinem Gewinnziel führen und welche deinen Gewinn vernichten. Dirk Schadow hat in ganz Deutschland Unternehmen dabei unterstützt, den Gewinn zu verdoppeln und teilweise zu verdreifachen. Gewinne über 1 Million Euro wurden in Unternehmen mit 30 Mitarbeitern zur Realität. Werde erfolgreicher Gewinnplaner. www.shadow-consulting.de/termin-buchen.